Fritz Mühlenweg. In der Eile sind Fehler. Man weiß, dass es verkehrt wäre, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Er ist unaufhaltsam, und wer zurückbliebe, wäre nicht dabei, wenn eines Tages die bessere Zeit kommt, auf die wir schon immer warten. Oder es ginge ihm wie dem Feldwebel in Windhuk, der am 1. August 1914 seinen schwarzen Askaris auf höheren Befehl verschwieg, dass in Europa der Krieg ausgebrochen war. Als er ihnen am 2. August früh morgens beim Antreten immer noch nichts sagte, fragten ihn die schwarzen Krieger höflich, ob er nicht statt Exerzier und Platzpatronen lieber scharfe Munition ausgeben wolle, denn die Urwaldtrommeln hätten getrommelt, dass jetzt Krieg sei, und der Herr Feldwebel möge nicht im Leichtsinn verharren. Die schnelle Nachrichtenübermittlung ist also ein wichtiger Teil des Zeitbegriffs, und die Ansicht, dass man Gutes sowieso nie erfahre und dass einem das Schlechte früh genug zu Ohren komme, ist überholt. Der moderne Mensch steht ohne Atempause im Kampf ums Dasein, oder er sitzt vor dem Lautsprecher, und beides macht ihn hart im Nehmen. Leider kannte ich diese kernige Redensart im Jahr 1928 noch nicht. Als Entschuldigung kann ich anführen, dass ich damals in der Mongolei war, wo die Leute von Jugend auf in alle nur denkbaren Kämpfe verwickelt sind, und das stumpft ab. Wenn die Mongolen nicht gerade mit Schnee- oder Sandstürmen zu tun haben oder im Frühjahr mit Wölfen und Nahrungssorgen, sitzen sie im Zelt und pflegen der Ruhe. Sie machen dann Musik und singen, und die Alten warten darauf, dass von irgendwoher einer kommt und ihnen eine Neuigkeit erzählt. Es eilt aber nicht so sehr wie bei den schwarzen Kriegern in Windhoek, und es geht auch nicht so schnell. Immerhin geht es schnell genug. Ich wiederhole, dass es im Jahr 1928 war, aber ein genaues Datum kann ich leider nicht angeben. In der Mongolei ist man in diesen Dingen lässig. Uhr und Kalender, ich wage es kaum hinzuschreiben, betrachtet man dort als überflüssig. Ich erinnere mich aber, dass es kalt war und dass es am Abend nach Schnee aussah. Es war auch windstill. Vom Westen her schob sich eine graue Wolkenbank über die Wüste Gobi empor, und am Rand war sie schön und rot. Es muss also wohl im Dezember gewesen sein. Ich war den ganzen Tag unterwegs, um nach unseren Kamelen zu sehen, die am Fluss Edzingol weideten und immer magerer wurden, denn von einer Weide kann im Dezember am Edzingol keine Rede sein. Die armen Tiere fraßen Buschwerk und hartes Wintergras, und sie rissen die Rinde von den Schwarzpappeln, als ob sie zornig wären. Aber sie waren bloß hungrig. Zornig war mein Reitkamel. Es wusste so gut wie ich, dass wir bis zu unserem Lager noch 20 Kilometer vor uns hatten, und deshalb schrie es in Abständen von einer halben Stunde ganz laut und ganz zornig. »Hör zu«, sagte ich, »du vergeudest deine Kräfte. Schreien ist verboten.« Aber es schrie, und als Antwort kam ein heiseres Hundegebell. Das Kamel legte die Ohren zurück und fing an zu traben. Und dann stürzten zwei Hunde aus den Büschen, wild wie Wölfe. Mein Kamel trat nach ihnen. Es bockte mit der Absicht, mich den Hunden zum Fraß vorzuwerfen, damit es selbst auf leichte Art davonkäme. Und ich hatte genug zu tun, bis eine starke männliche Stimme die Hunde zurücklief. Da stieg ich ab. Es wäre unhöflich gewesen, vorbeizureiten, und im Dämmerlicht sah ich auch schon das Zelt und den Mann, der mir entgegenkam. Wir begrüßten uns, und dann tauschten wir die Schnupstabaksflaschen als Freunde. Nachher stritten wir, wer als erster ins Zelt eintrete, und als ich nachgegeben hatte, stritten wir um die Plätze. Wir stritten lange und heftig, und unter stetem Hinweis auf die eigene Nichtswürdigkeit und auf die Erhabenheit des Gegners, bis wir uns schließlich einigten und uns dahin setzten, wo wir der Rangordnung nach hingehörten. Dann fragten wir einander viele Höflichkeitsfragen nach dem eigenen Befinden und nach dem unserer Tiere, und über allem vergingen 10 Minuten oder mehr. Wir waren aber ganz allein, und keiner von uns beiden lachte, denn eine Begrüßung ist eine ernste Sache. Zugleich ist sie auch ein Vergnügen, weil es immer schön ist, wenn sich zwei Männer von guter Lebensart begegnen und in ausgesuchten Redewendungen dartun, dass ihnen nichts angelegener ist, als des anderen Lob bis in den Himmel zu heben. Warum sollten wir uns dieses Vergnügen nicht gönnen? In der Mongolei ist die Zeit ein Geschenk der Götter und nur dazu da, um nach Herzenslust verschwendet zu werden. Der Mann entfachte das heruntergebrannte Feuer zu neuer Glut, und jetzt sah ich, dass er alt und allein war. Es gab im ganzen Zelt nur ein zusammengerolltes Bündel mit Schlafdecken und Fellen. Es lag hinter ihm. Ich bekam ein großes Stück Fleisch zu essen, und während der alte Mann es mir vorlegte, setzte er die Fellmütze auf und griff nach der kleinen Messingkanne, in der für solche Gelegenheiten der gute wasserhelle Milchschnaps aufbewahrt wird. Als ich satt war, setzte auch ich die Mütze auf, denn man muss dem wärmenden Getränk mit Ehrfurcht begegnen. »Es ist kalt«, sagte der alte Mann lächelnd, richtete den gütigen Blick voll auf mich, und dann tranken wir den ersten Becher. »Es ist sehr kalt«, sagte er, und floch das russische Wort »Otschin« ein, um herauszubekommen, ob ich vielleicht ein Russe sei. Aber ich lächelte nur, und so tranken wir den zweiten Becher. »Es ist bitterkalt«, sagte er, und wir tranken mit großem Ernst den dritten Becher. Nun konnte die Unterhaltung beginnen. Damit mein neuer Freund nicht länger im Unklaren bleibe, sagte ich ihm, dass ich aus Deutschland käme und jetzt das unverdiente Glück habe, in der Mongolei leben zu dürfen. »Hast du gute Nachrichten von zu Hause?«, fragte der alte Mann. »Wie geht es bei euch?« »Es geht besser«, sagte ich. »Die Nachrichten lauten gut.« »Ging es denn schlecht?«, fragte er besorgt. »Du weißt«, sagte ich, »dass wir vor 10 Jahren einen großen Krieg hatten, und wir haben ihn verloren.« »Ich wusste es nicht, aber jetzt weiß ich es.« »Es gibt Nachrichtenblätter«, gab ich zu bedenken, »die man Zeitungen nennt. Hättest du eine solche Nachrichtenzeitung gelesen, würdest du schon vor 10 Jahren von diesem Krieg erfahren haben.« »Wozu?«, fragte der alte Mann erstaunt. »Wozu hätte ich das eher wissen sollen? Ich erfahre es ja jetzt.« »Verzeih«, sagte ich, »du hast recht.« Dann tranken wir einen vierten Becher, und ich schämte mich über meinen Rückfall, der eilenden Zeit eine derartige Wichtigkeit beigemessen zu haben. Ich hatte doch gelernt, was man im fernen Osten von der Zeit hält. Meine Lehrzeit war eindrucksvoll gewesen. Sie hatte nur 4 Wochen gedauert, aber diese 4 Wochen hatten aus einem unverständigen Minutengläubigen einen nachdenklichen Lehrling der Zeit gemacht. Ich könnte das Datum nachschlagen, aber man soll seine Zeit nicht mit unwichtigen Dingen vergeuden. Ich weiß auch so, dass es ein strahlender Wintermorgen im Januar 1927 war, als ich im Express von Peking nach Tientsin fuhr. Als Mitglied der Expeditions-Wenhedins hatte ich den Auftrag bekommen, die eben in Tientsin eingetroffenen Kisten mit Instrumenten und ähnlichen Dingen aus dem Zollverschluss zu holen. Und da wir keinen Handel damit treiben wollten, wollten wir auch keinen Zoll bezahlen. Also musste ich zum Seezollamt gehen und dort, was freilich schwierig war, ohne lange Umwege zum Herrn Direktor vordringen und ihn in ein freundschaftliches Gespräch verwickeln, an dessen Ende er lächelnd zur Feder greifen sollte, um mit den Worten »Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen behilflich zu sein«, die erwünschte Unterschrift auf den bereitgehaltenen Freischein zu setzen. Unterwegs im Zug legte ich mir höfliche Redensarten zurecht, und als der Schaffner kam, wies ich ihm meine Hin- und Rückfahrkarte. Sie hatte 8 Tage Gültigkeit. Die Frist schien mir übertrieben lang, wenn ich auch mit Schwierigkeiten wie Warten im Vorzimmer oder gar mit vertröstet werden auf den nächsten Vormittag rechnete, ergab sich nach meinem Dafürhalten ein Aufenthalt von höchstens 3 Tagen. Mit dieser freundlichen Gewissheit traf ich in Tientsin ein, wo mich im Hotel Kreier der Besitzer, eben Herr Kreier, mit allen wissenswerten Auskünften versah. »Der Direktor des Seezollamts«, sagte er, »ist ein Italiener. Er ist ein umgänglicher Mann, mit dessen Hilfe Sie rasch zum Ziel gelangen werden. Vorläufig werde ich Ihr Zimmer für 10 Tage reservieren.« »Ach, tun Sie das, wenn Sie sich schädigen wollen«, sagte ich. »Meine Sache ist in 3 Tagen erledigt.« Herr Kreier lächelte mild. Und dann ging ich zum Seezollamt. Es war ein pompöser Bau vom Beginn des Jahrhunderts und das Erdgeschoss nahm eine quadratische Säulenhalle ein mit lauter Tischen, die ebenfalls ein Quadrat bildeten. Hinter jedem Tisch saß ein Beamter, der seinen Geschäftsbereich verwaltete, und jeder hatte Mühe, in dem Lärm, der die Halle füllte, seine Antwort an den Mann zu bringen. An manchen Tischen standen die chinesischen Händler Schlange. Ich wartete und fragte überall. Allein zum Schluss stellte sich heraus, dass für mein Anliegen niemand zuständig war. Als ich das nach 2 Stunden herausgebracht hatte, schrie ich nach dem Direktor. Sogleich kam ein junger, freundlicher Chinese und fragte mich nach der Ursache meines Kummers. Das tat er aber nur, damit ich still war. Ich merkte gleich, dass er an meiner Sache kein bisschen Anteil nahm, denn er winkte einem Diener, der auf sein Geheiß Tee, Salzmandeln und Zigaretten brachte. Irgendetwas, dachte ich mir, muss der junge Mann hier zu sagen haben, weil die Diener, und es waren nicht wenige, in ständigem Wechsel von Tisch zu Tisch eilten, um den erschöpften Beamten Tee zu bringen, während sie der weit größeren Menge der wartenden, mit den Händen fuchtelnden und oft ganz verzweifelten Kundschaft keine Erfrischung boten. Auf das Anraten des jungen Mannes zogen wir uns in eine Fensternische zurück, wo er mich mühelos überzeugte, dass das ganze Seezollamt ein Wirrwarr ohnegleichen sei. Von da war es nur ein Schritt zum abendländischen Schrifttum. Wir sprachen so lange über europäische und amerikanische Romane, über André Gide und Hermann Hesse, bis ein Diener mit einer Glocke herumlief und schellte. Daraufhin legten die Beamten in großer Einmütigkeit die Arbeit nieder. »Schrecklich«, sagte ich, »ich habe hier etwas Dringendes zu erledigen.« »Wir sehen uns morgen wieder«, tröstete der freundliche junge Herr. »Ich versichere Ihnen, Ihre Sache steht ausgezeichnet.« Als ich ins Hotel kam, fragte mich Herr Kreier teilnehmend, was ich ausgerichtet habe. »Meine Sache steht ausgezeichnet«, sagte ich, aber meinen Worten fehlte die Überzeugungskraft. Am nächsten Morgen wartete ich vor dem Seezollamt, bis es aufgemacht wurde, und mit mir warteten viele Chinesen. Als ich das Tor öffnete, war es eine Freude zu sehen, wie die Beamten hinter ihren Tischen saßen und die Federn eintunkten oder auf die Tuschsteine spuckten, wenn sie etwas Chinesisches mit dem Pinsel zu schreiben hatten. Die vollen Teeschalen dampften, die Diener liefen herum und die Kundschaft lärmte. Überall war Geschäftigkeit, Frohsinn, auf den Tisch schlagen, Zank und Gelächter. Meinen Bekannten von gestern suchte ich leider vergebens. Nach 1 Stunde kam er. »Wie konnten Sie nur«, sagte er mit leichtem Vorwurf, »so früh aufstehen? Zu dieser Stunde wäre es weit vernünftiger, im Bett zu liegen, statt sich unnütz abzustrampeln. Ich sagte Ihnen doch, dass Ihre Sache ausgezeichnet steht.« Sie kennen meine Sache gar nicht, sagte ich verdrossen. Natürlich nicht, erwiderte er, aber Sie sehen doch, wie emsig hier gearbeitet wird. Er lachte ein wenig. Wie bei den Bienen, sagte er. Da kann Ihre Sache, wenn sie ein bisschen draußen bleibt, nur an Gewicht zunehmen. Sie wiegt 1845 Kilogramm, sagte ich. Und dann holte ich rücksichtslos die Verladepapiere aus der Tasche, die Aufstellung über den Inhalt der Kisten und die Bescheinigung, dass wir von Staats wegen eine wissenschaftliche Expedition seien. Behalten Sie die Papiere, bat mich der junge Herr. Dafür bin ich nicht zuständig. Wofür denn? Rief ich. Sind Sie am Ende? Doch, sagte der junge Mann begütigend. Ich bin ein Beamter des Seezollamts. Allein ich bin nur dazu da, um Ausländer, die sich in unserem Betrieb nicht auskennen und ungehalten werden, zu besänftigen. Es ist ein verantwortungsvoller Posten. Er rief auch gleich einen Diener herbei, der Tee, Salz, Mandeln und Zigaretten brachte. Nachher führte er mich eine verborgene Treppe hinauf in den ersten Stock zur Auskunft. Dort erfuhr ich, dass meine Sache eine schwierige Sache sei und dass nur der Chef selbst sie erledigen könne. Ich erwiderte, das wäre mir gerade recht und ich hätte von Anbeginn nichts anderes erwartet. Wegen dieser Einsicht lobte mich der Beamte und teilte mir mit, dass damit alle Fragen geklärt seien. Ich sollte ruhig in 4 Wochen wiederkommen. Bis dahin habe der Chef seinen Weihnachtsurlaub beendet, der stellvertretende Chef und die anderen Beamten, denen die Bearbeitung meiner Sache obliege, hätten sich um eben diese Zeit von den anstrengenden Neujahrsfeiern erholt, so dass ohne Verweilen meine Frage gelöst werden könne. Daraufhin mietete ich mein Zimmer im Hotel auf unbestimmte Zeit und blieb jeden Morgen 1 oder 2 Stunden länger im Bett. Ich las Bücher und machte Spaziergänge, und als es schneite, fing ich mit Ausreiten in die Umgebung an. Manchmal verabredete ich mich außerdienstlich mit dem freundlichen jungen Mann vom Seezollamt und lernte von ihm in 4 Wochen mehr von China als sonst einer in 4 Monaten. Obendrein hörte ich mit Befriedigung, dass meine Sache ausgezeichnet stehe, ja sogar einige Schritte vorangemacht habe und dass die vereinbarte Frist kaum wesentlich überschritten werden müsse. Das sagte er aber bloß, um mich am Stichtag in ein rechtes Erstaunen zu versetzen. Als ich an dem vereinbarten Tag im Februar die verborgene Treppe zur Auskunft hinaufstieg, erhob sich der Beamte feierlich und drückte auf einen Knopf. Dadurch wurde das lautlose Räderwerk in Gang gebracht, das mich mit wechselnden Dienern durch Büros und Vorzimmer schleppte und schließlich im Arbeitszimmer des Direktors absetzte. Er hatte bereits unterschrieben. Wir wechselten ein paar freundliche Worte und der Abendzug brachte mich nach Peking. Ich trug den Freischein in der Tasche und hatte das herrliche Bewusstsein, meine Zeit mit Muße, Spaziergängen und Gesprächen, also mit ganz wichtigen Dingen, gewinnbringend verbracht zu haben. Am nächsten Tag berichtete ich Sven Hedin wahrheitsgetreu und dankte ihm für die Geduld, die er mit mir gehabt habe. »Geduld?« fragte er verwundert. »Sie haben die Sache erstaunlich rasch erledigt.«